Ja, willkommen zu Radio Evolve, unserem Webradio für Bewusstsein und Kultur. Hallo, Angelika Lauber. Freut mich sehr, dass du heute dabei bist.
Hallo Mark, ich freue mich auch total, hier zu sein in diesem gemeinsamen digitalen Raum.
Ja, schön mit dir zu sprechen und um dich kurz vorzustellen, du bist Künstlerin, Geschichtenerzählerin, Imkerin, Transformationsbegleiterin, so in diesem Spannungsfeld zwischen künstlerischem Gestalten und gesellschaftlicher, sozialer Transformation, so würde ich es mal beschreiben. Ist das so? Trifft es das?
Es ist ganz gut, wenn man viele Hüte auf hat, ist das ja oft gar nicht so leicht, welche man dann irgendwie präsentiert, aber das ist ein schönes Überblicksbild, ja.
Ja, und vielleicht steigen wir auch da ein, weil nämlich das, wir haben uns ja getroffen, auch auf dem Alpbach-Forum in Alpbach, das Pioneers of Change Forum, wo du einen künstlerischen Prozess begleitet hast, der sich auch sehr stark um die Bienen dreht oder diese Kraft der Bienen und des Bienenstocks mit aufgenommen hat. Das hat mich sehr berührt, sehr beeindruckt. Und vielleicht können wir da einsteigen, warum das für dich so wichtig geworden ist oder auch deine Inspiration, künstlerische Prozesse zu nutzen, um Transformationen in Gruppen, in Teams oder vielleicht auch im größeren Sinne gesellschaftlich so zu unterstützen.
Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gründe, wieso ich damit angefangen habe. Und der wichtigste ist, dass es eigentlich herausgebrochen ist aus einem eigenen Gefühl von Ohnmacht und Wut und aber auch Ehrfurcht vor dieser Welt, die wir teilweise zerstören, aber die teilweise auch wunderschön ist. Und ich glaube, wie es am Anfang angefangen hat, ist das einfach mir aufgefallen ist in früheren Schritten meiner Karriere, wo ich teilweise noch in ganz anderen Kontexten gearbeitet habe, für internationale Organisationen, auch noch teilweise zurückdenkend an Universitätstage, wo ich Politikwissenschaft und Psychologie studiert habe und das mich natürlich auch genährt hat in meinem Weltverständnis, dass Transformationen uns einfach wahnsinnige Angst machen und dass wir momentan in einer Welt leben, die so komplex ist, dass wenn man es wirklich zulässt und wenn man reinfühlt, man im ersten Moment aufgrund von der Größe von den Problemen einfach in Ohnmachtserscheinungen kippt. Und ich habe mich dann auch erinnert so an einen Ausspruch. Ich glaube, das ist eigentlich eine urbane Legende, dass das ein Fluch ist, aber es wird trotzdem gerne als Fluch verwendet, nämlich der Ausspruch, mögest du in interessanten Zeiten leben. Also, dass es eigentlich nichts Schlimmeres gibt, wie in interessanten Zeiten zu leben. Und ich glaube, wir leben in sehr interessanten Zeiten. Und die Frage, die sich für mich immer gestellt hat, so, wie schaffen wir das, dass einerseits wir in einer Welt leben, die so globalisiert ist, wo wir so viel Leid, so viel Probleme mitbekommen, unser eigener Handlungsradius aufgrund des Faktes, dass wir halt Individuen sind, mit nur beschränkten Möglichkeiten, uns das oft total übermannt und sozusagen die Gefühle, diese zu verarbeiten, die damit einhergehen, damit wir in eine gewisse Handlungsfähigkeit kommen, oft gar nicht so leicht ist oder wir die Fähigkeiten dafür gar nicht haben im Sinne von einer Beziehungspflege, aber auch im Sinne des inneren Aushaltens. Und was mir halt immer aufgefallen ist, so in den verschiedenen Entwicklungsschritten, ist, dass wir versuchen, es rein rational zu lösen. Also wir versuchen, ein Problem und komplexe Probleme irgendwie fast wie eine Strategie in 5 Schritten irgendwie niederzubrechen und dann rational Schritt 1, 2, 3, 4, 5 bis zur vermeintlichen Lösung irgendwie zu analysieren und durchzudenken. Und ich habe die große Überzeugung, dass wenn es möglich wäre, das rein rational zu machen und zu analysieren, und sozusagen uns aus den Problemen rauszudenken, wir das schon geschafft hätten. Weil es fehlt jetzt nicht unbedingt an Brainpower und es fehlt auch nicht an Leuten, die das wirklich wollen und sich einsetzen dafür. Also es fehlt offensichtlich an irgendwas anderem und da glaube ich, diese Dinge, die verdrängt werden und diese Dinge, wo man vielleicht nicht so leicht Zugriff hat, dass man mit künstlerischen Prozessen und emotionalen Prozessen da leichter hinkommt und wir diese menschliche Ganzheit nutzen müssen, nicht nur das akademische Denken und die Strategie denken, sondern uns Zeit zu lassen für Prozesse, wo wir ins Fühlen kommen. Und dafür sind künstlerische Prozesse halt ideal.
Und wenn wir von Transformation sprechen, dann ist ja auch bisschen die Frage, wohin? Was für eine Transformation ist damit eigentlich gemeint? Wenn du solche Projekte gestaltest und wie du es jetzt auch angesprochen hast, eben nicht nur das Rationale des Menschen ansprechen willst, sondern auch das Fühlen, das Spüren, welche Transformation oder welche vielleicht auch Erkenntnis oder Erfahrungsraum möchtest du für Menschen gestalten? Was ist sozusagen der Raum, sozusagen, in den du sie führen möchtest?
Ich glaube, dieser Raum ist in erster Linie mal genährt von meinem eigenen Verständnis von, was Transformation ist. Weil oft, wenn wir über Transformation reden, dann reden wir eigentlich über Lösungen. Wir haben schon irgendein Bild im Kopf von einer Utopie oder einer Vorstellung von, wie die Welt zu sein hat, wo wir natürlich recht haben, dass es in diese Richtung muss. Und ich bin überzeugt davon, dass Transformation so nicht funktioniert. Sondern es funktioniert, wenn wir uns auf einen Prozess einlassen, dessen Ende noch nicht klar ist. Und es gibt da einen Ausspruch, der mich schon lange begleitet, von Antonio Gramsci. Der hat gelebt in der Zeit des Ersten Weltkrieges, war Philosoph, Journalist. Und der hat gesagt, die alte Welt liegt im Sterben und die neue Welt ist noch nicht geboren. Es ist eine Zeit der Monster. Die Monster, die können viele Formen haben. Die können, ich glaube, das sind in unserem Fall nicht so die mythologischen Kraken, die irgendwo aus dem Ozean auftauchen, sondern die haben dann die Form von irgendwelchen Tech-Bros oder irgendwelchen dystopischen politischen Entscheidungen, die getroffen werden. Vielleicht sind gewisse Monster auch Menschen mit einer Frisur wie ein totes Meerschweinchen. Genau, das möchte ich da nicht dazu sagen, wer das sein könnte, Autokraten. Und wenn wir Transformation ernst nehmen, dann müssen wir bereit sein, in diese Zeit der Monster auch einzutauchen. Also wir müssen bereit sein, in gruselige Prozesse einzutauchen und ja, so dieses Feld an allem, was unangenehm ist, reinzugehen und dabei zu bleiben, ohne gleich zu wissen, wie wir aus dem wieder hinauskommen. Und das macht auch Angst, weil was wir wollen, ist natürlich in schwierigen Zeiten, dass uns irgendwer sagt, ah, das ist die gute Welt und dort gehen wir hin und dann wird alles besser. Und was ich eigentlich versuchen möchte, ist diesen Prozess des Absteigens in eine monströse Realität oder auch in eine Unterwelt in gewisser Weise möglich zu machen. Und zwar so, dass wir nicht schreiend davonrennen, sondern dass wir es zulassen können. Und das kann total unterschiedliche Formen annehmen. Und vor allem, es muss etwas sein, wo ich Menschen nicht zwinge, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, für die sie nicht bereit sind, sondern dass sich ein Prozess einfach ergeben darf, dass es eine Einladung ist. Und das habe ich bei dem Projekt, was du jetzt angesprochen hast, in Alpbach versucht. Da kann ich dann auch noch gern mehr dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist und was die Gedanken waren. Aber im Prinzip geht es darum, in dieses Fühlen von Unangenehmen, genauso wie in Angenehmes und Schönes reinzugehen, mit einem gewissen Mut. Und dann mal dort zu bleiben, ohne gleich nach Lösungen zu suchen.
Und warum denkst du, ist das so wichtig, diesen Raum zu haben, um sich auch diesem Unangenehmen oder diesen Monstern zu stellen? Weil was ich höre, ist, dass wir uns natürlich gerne wünschen, wie du sagst, ja, dass wir irgendwie es schaffen, in eine positive Zukunft zu kommen. Und gleichzeitig merken wir auch, das haben sich schon viele vor uns gewünscht, so in den letzten Jahrzehnten, also auch die Generation vor uns. Da gab es ja viele Impulse in diese Richtung, ökologischer, sozialer Wandel, wie immer man das nennt. Und trotzdem sehen wir, oh, wir leben in einer Zeit, wo dieses Neue eben doch noch nicht so klar hervortritt, wie wir es vielleicht erhofft haben oder gedacht haben. Warum denkst du, ist das wichtig, sich dann auch nochmal diesen unangenehmen Seiten in uns, vielleicht im Menschsein überhaupt oder vielleicht im Bewusstsein zu stellen in dieser Weise, wie du es so ansprichst.
Weil ich glaube, dass wir, vielleicht kann ich das so anfangen. Ich habe das Gefühl, dass das, was dringend notwendig ist, ist, dass wir beseelt handeln. Wir können nicht alles ändern, aber wir können schauen, dass wir in unserem Handeln die volle Bandbreite des Menschseins irgendwie verfügbar haben. Und wenn wir uns nur die positiven Seiten sozusagen erlauben, dann haben wir nicht die ganze Bandbreite zur Verfügung. Und zum Beispiel die Arbeit, die ich in Alpbach gemacht habe, da ging es auch viel um Trauerprozesse. Wenn wir nicht trauern, dann haben wir gar keinen Zugang mehr zu ganz tiefen Gefühlen, die auch mit Schönheit verbunden sind, die mit Wertschätzung, mit Ehrfurcht verbunden sind. Also ich glaube ganz stark daran, dass wir sozusagen unseren emotionalen Rahmen einfach aufmachen müssen. Und das können wir nicht nur, weil wenn wir nur über positive Dinge reden, dann betreiben wir in gewisser Weise eine Form von Eskapismus, der uns nicht in eine authentische, echte Zukunft bringt. Und vielleicht kann ich da kurz die Überleitung machen, was ich damit meine, und auf das Projekt referenzieren, was ich gemacht habe. Also es gibt unter Imkern ein ganz altes Ritual, seit vielen hundert Jahren in Europa, wo man in Zeiten großer Umbrüche, oft auch negative Umbrüche, aber können auch positive sein, wie zum Beispiel, es ist jemand gestorben, man trauert. Oder auch es ist jemand geboren, eine große Veränderung in der Familie steht an, große Lebensentscheidungen sind getroffen worden. Ist man zu seinen Bienen gegangen, weil fast jeder zumindest einen Bienenstock daheim hatte in einem ja, ruralen, ländlichen Umkreis und hat angeklopft an den Bienenstock und hat mit den Bienen über diese Veränderungen geredet. Und der Grund dafür war, dass einerseits Bienen als tatsächlich nicht menschliche Familienmitglieder betrachtet wurden, auf eine Art und Weise, wie andere landwirtschaftliche Nutztiere nicht betrachtet wurden. Das sieht man teilweise noch sogar sprachlich in manchen europäischen Sprachen, wie zum Beispiel in Frankreich, also auf Französisch unterscheidet man, wenn ein Tier stirbt, sprachlich von wenn ein Mensch stirbt. Man verwendet ein anderes Wort. Mourir und crever. Und Crevier sozusagen für die Tiere, wenn sie sterben. Und das einzige Tier, bei dem derselbe Begriff bei Sterben verwendet wird wie bei Menschen, ist die Biene. Also nur beispielhaft. Also man hat sie gesehen als Teil der eigenen Familie und gleichzeitig waren sie aus der Folklore und Mythologie heraus Wesen, die nicht nur mit der Natur kommunizieren können auf eine Art und Weise, wie es wir nicht können, sondern auch mit dem lebendigen Reich hier und dem Totenreich. Also sie waren sozusagen auch Kommunikatoren zwischen ja, Menschen, die schon gestorben sind, Wesen, die schon gestorben sind und uns. Und deswegen war es auch so, dass man bei Trauerprozessen sehr gut zu ihnen gehen kann und darüber redet, wie man vielleicht Menschen vermisst. Also man hat sozusagen mit ihnen die gesamte Bandbreite seiner menschlichen Emotionen, die in einen Kontakt mit der Natur bringen können. Und was ich versucht habe, unter anderem in dem Kunstprojekt, ist diese Bandbreite, diese Emotionale in einer Kunstinstallation auch den Menschen zur Verfügung zu stellen. Und zwar nicht als, ihr müsst da jetzt alle eure tiefsten Gedanken teilen und ihr müsst da jetzt durch einen tiefen emotionalen Prozess durchgehen, am besten in einer Viertelstunde, sondern als Angebot von einem Raum. Und wie ich es gemacht habe, weil das war im November und es war schwer möglich, da jetzt einen echten Bienenstock hinzustellen und zu sagen, ja, da klopft jetzt jeder der 350 Personen an und redet mit den Bienen, sondern was ich gemacht habe, ist ein übergroßes, also fast so groß wie ein Kleinkind, anatomisches Herz aus Bienenwachs gebaut, tatsächlich in Kooperation mit den Bienen. Also ich habe es nicht allein gebaut, sondern meine, ja, fast halbe Million Bienen haben da mit mir gemeinsam gearbeitet. Und an dieses Herz angeschlossen waren Kabel, die einerseits das von innen erleuchtet haben zum Puls eines Herzschlags. Und das hat von innen geleuchtet. Und die Kabel haben zu Mikrofonen geführt, wo die Menschen umgeben von einer musikalischen, atmosphärischen Untermalung von Bienensummen, die ich auch bei meinen Bienen aufgenommen habe, gewisse Gedanken teilen können und auch Themen, die sie gerade beschäftigen, die sie aufwühlen, in einem sehr speziellen Raum, abgeschotteten Raum, durcharbeiten in gewisser Weise. Und das Interessante war, es war eine Grundanforderung von dem Projekt, die mir gegeben wurde, dass ich eine Art Ritual mit den Menschen praktiziere, was sie sozusagen rückverbinden soll mit der Natur. Und da war ich irgendwie sehr vorsichtig, weil Ritual ist ein großes Wort. Also Natürlich, dieses Ritual, das gibt es in Mitteleuropa, Imker inklusive mir praktizieren das regelmäßig. Nicht mehr sehr viele, aber doch. Aber die Leute, die dort waren, haben vielleicht gar noch nicht so den Bezug dazu, oder fühlen sich gerade nicht im richtigen, ja, internen, weiß ich nicht, Bewusstseinszustand, um das zu machen. Und da war es für mich auch so, ich kann Leute jetzt nicht in ein Ritual reinzwingen, weil ein Ritual besteht daraus, dass es bedeutungsvoll ist für die Menschen, die mitmachen. Ein Ritual besteht daraus, dass sie eine direkte Verbindung von ihrem Leben zu dieser symbolhaften Aktivität haben. Und deswegen war es mir so wichtig, jetzt nicht zu sagen, wir machen jetzt gemeinsam dieses Ritual, juhu, weil dann, glaube ich, wäre es auch eine Performance geworden und nicht was Wahrhaftiges, sondern es war eine Einladung mit einigen Fragen, die um dieses Bienenherz aufgelegt waren, die Leute in einen Raum einzuladen, wo was passieren kann. Und genau das meine ich damit, wenn ich von Transformationsprozessen rede. Es geht nicht, also es geht sehr wohl darum, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die vielleicht unfassbar schwer und auch unfassbar wunderschön sind, weil meistens ist es beides, sondern es geht darum, Leute einzuladen, diesen Weg in ihrem Tempo gehen zu können. Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht ein paar wird es berühren und ein paar andere werden sich denken, ja, okay, ich schaue rein und das war's dann. Und was für mich dann so schön war, im Nachgang zu sehen, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, diese Stimmen und die Gedanken, die man mit diesem Herz geteilt hat, die sind aufgezeichnet worden, das haben die Leute auch gewusst, die Teilnehmenden, und sind nachher dann meinen Bienen, also den echten Bienen, vorgespielt worden. Und die Leute haben gewusst, dass es anonym sein wird, aber dass ich sie zwischendrin, weil ich sie sozusagen weitergeben muss, hören werde. Und wie ich dann nach der Ausstellung heimgekommen bin und das erste Mal meinen Computer angeworfen habe, es war so seltsam, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jetzt ich weiß gar nicht, ob ich Geschenk sagen kann, ich habe da etwas Wahrhaftiges von Menschen bekommen, was unglaublich kostbar ist, weil Menschen haben gelacht, geweint, sie haben ihre Kinder mitgebracht und es waren so Babystimmen noch dabei, die irgendwie so reingeblabbelt haben. Es waren Menschen, die gebetet haben, es waren Menschen, die gesungen haben und manche Sachen waren wuterfüllt, andere waren total dankbar, also sie haben durchgesprochen gewisse Dinge, für die sie dankbar waren. Und wenn ich jetzt ein Ritual gemacht habe, wo es nur um Trauer gegangen wäre oder wenn es, dass es nur um, ich weiß nicht, Ehrfurcht vor der Natur gegangen wäre, dann hätte ich Leute nicht im richtigen Moment für das, was sie brauchen, sozusagen erwischt. Und auf die Frage hin, so welche Räume möchte ich kreieren, darum geht es mir. Ich möchte einen Raum kreieren, wo sich organisch was entfalten kann, was für die Personen, die teilnehmen, in dem Moment wichtig ist. Und es geht mir nicht so sehr darum, ein gewisses Ziel im Auge zu haben, weil dann wäre ich Workshop-Facilitator oder ich weiß nicht, Consultant, so, das bin ich nicht, zumindest nicht in dieser Rolle, sondern ich bin wie ein Türöffner für was. Aber für welcher Weg das ist, das weiß ich gar nicht und muss ich vielleicht auch nicht wissen.
Und dieses Nichtwissen oder Unkontrollierbare, das wird ja auch dadurch verstärkt, dass du das auch öffnest, sozusagen für die mehr als menschliche Welt, also mit den Bienen
Genau.
oder auch in anderen Projekten mit anderen Lebensformen. Und mir kam gerade auch, dass du ja gesagt hast, du möchtest dieses Spektrum des Fühlens, des Erlebens weiten, öffnen. Und es wird natürlich noch stärker geöffnet, geweitet, auch in diesem Kontakt oder dieser Berührung, dieser Begegnung, dieser Verbundenheit mit den Bienen oder anderen Lebewesen oder den größeren Lebendigen. Warum ist es dir so wichtig, diesen Austausch oder diese größeren Bezug zum Lebendigen mit hineinzunehmen oder Menschen auch, wie du es jetzt auch sehr schön beschrieben hast, in diesen Raum einzuladen, um da etwas vielleicht für sich zu finden oder in eine Beziehung zu gehen damit?
Ich glaube, das ist sehr geprägt durch die Art und Weise, wie ich die Welt wahrnehme. Also natürlich könnte man sehr platt sagen, wir sind alle miteinander verbunden und ich atme die Luft ein und die Bäume erzeugen diesen Sauerstoff und so weiter. Also Aber wirklich so tatsächlich im Fühlen habe ich das Gefühl, dass ich sozusagen die Natur ist die Grundbedingung, durch die ich und alles Weitere erst sein kann. Also ich bin bedingt durch diese Lebendigkeit und ich bin mir gar nicht sicher, wie viel von meinem Selbst, auch wenn ich jetzt einen Körper habe, der ganz gute Grenzen hat, so, wie viel von meinem Selbst nicht eigentlich in der Außenwelt zu verorten ist. Einerseits durch die Menschen, die mich umgeben, also da geht es gar nicht nur um das Nichtmenschliche jetzt, aber alles prägt mich. Mich prägt das Land, auf dem ich lebe, die Kultur, die dort herrscht. Mich prägt die Momente, die ich in der Natur verbringe und ich eine gewisse Ehrfürchtigkeit für andere Lebensformen irgendwie habe. Und all diese Dinge speisen jeden einzelnen Gedanken und jedes einzelne Handeln von mir. Ich sage manchmal, Leben ist ein Kontaktsport und ich glaube, wir erleben das ganz gut mit anderen Menschen, so. Aber da ist halt noch mehr da draußen. Das empfinde ich halt ganz stark. Was zweites, wieso es für mich so wichtig ist, das Nichtmenschliche mit reinzunehmen, ist, dass wir in einer Welt leben, wo wir nicht nur in Kontakt sind mit unserer imminenten Umwelt, sondern mit ganz viel mehr über die Medien. Also de facto sind wir eigentlich in einer globalisierten Welt mit dem ganzen Globus verbunden. Und da wirken im Umgekehrten, also wenn wir das ernst nehmen und sagen, wir sind wirklich miteinander verbunden, mit manchen Sachen wahrscheinlich enger wie mit anderen, aber trotzdem, je größer unser Erfahrungsraum wird, und der ist größer geworden, desto mehr wirkt auf uns auch ein, in Form von Prägungen und auch in Form von ziemlich großen Kräften. Und jetzt ist dann für mich die Frage, wenn ich so große Kräfte von kapitalistischen Ausbeutungsstrukturen bis hin zu Bildern von Emotionen von Menschen, die ich nie getroffen habe, bei Kriegsberichterstattung, also all diese Dinge, wenn das alles von außen auf mich einwirkt, also wie soll ich in meiner kleinen menschlichen Form das ausgleichen können? Und wenn ich jetzt auch so ein bisschen zurückdenke, also ich habe gesagt, ich habe einen Hintergrund auch in Psychologie. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir Dinge metabolisieren und verarbeiten in unserem Inneren, dann ist es nicht ohne Grund, dass es zum Beispiel manche Therapieformen gibt, wo wir Dinge in Gruppen durchmachen, weil eine Gruppe mehr halten kann wie das Individuum. Und wenn ich das jetzt aber noch weiter spinne und ich habe also tatsächlich übermenschlich große Kräfte auf mich wirken, dann brauche ich vielleicht auch das mehr als Menschliche, um dafür einen Raum zu haben, in dem ich es durcharbeiten kann. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an so Dinge wie Klimaangst, Climate Anxiety denke, wo Leute tief in ihrem Herzen emotional, seelisch, psychisch das kaum halten können, was mit unserer Welt passiert, dann glaube ich, dass es umso wichtiger wird, eine authentische Beziehung mit dieser Welt zu haben, um die Trauer aushalten zu können. Und nicht nur um die Trauer aushalten zu können, sondern auch um die Freude da sein lassen zu können, um die Lebensfreude, weil die Welt ist nicht nur im Prozess zerstört zu werden, sondern sie ist die ganze Zeit auch unglaublich lebendig. Und wenn wir zum Beispiel nur mehr das Negative sehen, dann haben wir ja auch gar keine innere Kraft mehr, uns irgendwie lebendig in diese Welt einzubringen. Also ich glaube, da, ich kann es vielleicht nicht ganz gut in Worte fassen, aber das ist so vieles, was mitschwingt, wieso ich glaube, dass dieser Kontakt mit der Natur so wichtig ist. Und vielleicht auch eine Frage an dich, also ein Thema, was mich total beschäftigt, ist so, was ist überhaupt ein authentischer Kontakt mit einer nicht Also mit einem nichtmenschlichen Wesen, aber auch mit einem menschlichen Wesen. Was ist für dich authentische Beziehung?
Das ist für mich authentische Beziehung. Was mir als erstes einfällt, ist ein Gespräch. Also für mich hat es dann viel mit Lauschen zu tun, mit Hinhören. Also erstmal sozusagen nicht schon zu wissen, was der oder das andere ist, sei es jetzt ein Tier, ein Baum oder eine Pflanze oder ein Mensch auch, sondern wirklich erstmal mehr in so ein Lauschen, Schauen zu kommen, um überhaupt so einen Raum zu schaffen, wo das andere in mich eindringen kann. Oder wo man merkt, wir sind eigentlich in einem gemeinsamen Raum. Ne? Und das, auch was du gerade gesagt hast, das berührt mich auch in diesem Sinne, weil das ist ja auch ein Teil des Problems, das vielleicht tiefer ist, als wir es denken. Ne? Also das sozusagen, dass wir das Menschliche vom Größten, also das Individuelle, aber auch das Menschliche vom größeren Kontext des Lebendigen getrennt haben. Ne? Und irgendwie, und dadurch auch was verarmt. Also sowohl die Wahrnehmung von Freude, von Sinnhaftigkeit, von Verbundenheit, was ja auch, es ist ein Glücksgefühl, es kann aber auch ein sehr schmerzhaftes Gefühl sein, ne? Wenn man sieht, wie etwas zerstört wird oder stirbt. Aber das finde ich ganz schön an dem, was du sagst. Das ist eigentlich, was es braucht, ist eigentlich eine, ja, wirklich auch eine radikale Öffnung dieser Exklusivität irgendwie. Ohne jetzt gleich machen zu wollen. Natürlich hat der Mensch auch besondere Bewusstseinsaufgabe oder wie man das auch immer nennt. Aber gleichzeitig ist die eben immer. Die gibt es gar nicht alleine eben. Ne? Das ist ja ein bisschen die Illusion. Das ist, was du sehr schön beschrieben hast. Es gibt mein Bewusstsein alleine, dass wenn ich da anfange reinzuschauen, und das haben ja auch viele spirituelle Weisheitstraditionen so angesprochen, dann merke ich, das geht gar nicht. Da ist gar keiner.
Ja.
Jetzt mal ein bisschen platt gesagt. Oder halt nicht in dieser Form. Ne? Natürlich, wir sind auch Individuen und all das, aber gleichzeitig ist das immer eigentlich ein Gespräch oder ein Verbundenheitsphänomen. Und das finde ich ganz schön, wie du das ansprichst, dass auch, wenn wir, dass das vielleicht auch zu dieser Transformation gehört, dass sich das öffnet und wir auch lernen, in solche Beziehungen zu gehen. Ne?
Ja.
Mehr, dass wenn, was weiß ich, irgendwelche Menschen, die über Klimafragen entscheiden, erstmal mit den Bienen sprechen dazu oder mit wem auch immer, ne? Oder an Orte gehen, wo man merkt, was auch durch so etwas zerstört wird. Also, dass wir merken, da ist ein größerer Raum des Lebendigen, in dem wir sind. Und so wie ich dich verstehe, ist das auch dein Anliegen, genau das irgendwie zu öffnen, ohne jetzt irgendwie zu sagen, ja, so ist es und so mach das mal jetzt, sondern.
Ja.
Weil das ist ja auch wieder, man kann es eben nicht erzwingen. Das ist auch irgendwie das, vielleicht auch etwas auszuhalten bei solchen Prozessen. Man kann irgendwie Räume öffnen und einladen.
Ja, da gibt es, ich habe es mir jetzt im Vorfeld rausgesucht, weil ich es so schön finde, zu dieser Frage von Räume öffnen und auch wenn man vielleicht schon ganz, ganz dringend gerne eine Lösung oder eine Antwort auf eine Frage hätte. Also darin sehe ich auch ein bisschen die Aufgabe von Künstlern oder auch Geschichtenerzählern, es nicht so die Antworten geben. Mir hat ein wichtiger Lehrmeister von mir mal gesagt, in dem Moment, wo man anfängt, eine Geschichte zu erklären, hört sie auf, Medizin zu sein. Und ich habe rausgesucht einen Artikel, nicht einen Artikel, einen Brief, den Rainer Maria Rilke an einen jungen Poeten geschrieben hat, der für mich, glaube ich, in der Art und Weise, wie ich versuche, Kunst zu machen, ganz wichtig war und auch sehr instruktiv. Den würde ich kurz mal raussuchen. Ja, und zwar hat er gesagt, also an diesen jungen Dichter, der viele Fragen gehabt, die er gerne beantwortet bekommen hätte. Sie sind so jung, so vor allem anfangen, und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben können. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt in die Fragen und vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Und ich glaube, darum geht es so. Wir sind in einer Zeit, wo sehr viel ungelöst ist, in uns selbst, in der Außenwelt. Und es geht darum, Räume zu schaffen, wo wir uns mal diesen Fragen widmen können, die nicht gleich effizient sein müssen, die nicht gleich eine Lösung finden müssen, die vielleicht ein neues Gefühl von Miteinander tun, vielleicht sogar spielen beinhalten. Ja.
Und wie erlebst du das auch? Was, also wenn du solche Räume schaffst, was dann auch dort möglich wird für Menschen, wenn sie sich auch in dieser Form miteinander und auch dem größeren Lebendigen begegnen können? Welche Erfahrungen, Erkenntnisse, Einsichten tauchen da so auf?
Total toll. Also ich bin jedes Mal wieder so, wow, das ist so cool. Also was da oft hochkommt, mit dem keiner gerechnet hat, weder ich noch die Teilnehmenden. Was ich auch mache und was auch Teil von diesem Kunstprojekt war, aber auch individuell, was ich auch individuell anbiete, sind kollektive Geschichtenerzählkreise. Also vielleicht nur kurz zum Kontext. Bei dieser Installation, wo die Leute eben teilhaben an dem Ritual, war auch eine Geschichte dabei, die einen Transformationsprozess aus ja auch nichtmenschlicher Sicht oder inspiriert von nichtmenschlichen Intelligenzen abbildet. Und das Besondere daran war, dass das nicht eine Geschichte war, die fix und fertig war, sondern die hat offen geändert. Und danach angeschlossen war ein Kreis, wo interessierte Teilnehmer einfach kommen können. Und wir haben diese Geschichte mit einer sehr klaren, ja auch fast ritualisierten Erzählform fertig erzählt. Und was in diesem Fertigerzählen von einem Transformationsprozess innerhalb einer ja magischen Geschichtenwelt passiert, ist sehr überraschend. Also vielleicht nur grob zum Kontext. Die Geschichte, da geht es um ein Mädchen, was in einem Reich wohnt, wo ein vermeintlich böser König dieses Land ausblutet, und sie macht sich dann aus verschiedensten Gründen auf eine Reise, um was zu verändern, obwohl sie noch gar nicht genau weiß, wie das ausschauen soll, und stößt dann auf einen magischen Bienenstock, der ihr gewisse Weisheiten mitgibt aus dem Erleben von Bienen und wie sie ihre Lebensweise praktizieren. Und da geht es um Sachen wie, wenn wir an Veränderung denken, dann muss die oft gleich ein gewisses Outcome haben. Dann muss diese bessere Lösung rauskommen. Und die Bienenkönigin in der Geschichte beschreibt, was sie machen im Nektar sammeln zum Beispiel, ist natürlich, dass sie für sich selbst versuchen, ein Überleben zu schaffen, für ihre Gemeinschaft ein Weitergehen zu sichern und eine gute Lebensrealität zu schaffen. Aber was sie auch machen, ist, im Sammeln von jeder einzelnen Blüte aus einer natürlichen Selbstverständlichkeit heraus erfüllen sie den Traum, von jeder Blüte Frucht werden zu dürfen und damit den Traum von Früchten, ihren Samen verteilen zu dürfen, andere zu nähren. Und das ist nichts, wo jetzt eine große Strategie gebaut werden muss. Das passiert einfach aus einem natürlichen, aus einer Natürlichkeit heraus. Und solche Dinge bekommt sie dann irgendwie erzählt und kehrt dann zurück in ihr Reich. Und dann ist so die Frage, was macht sie jetzt mit diesen Weisheiten, die sie von den Bienen bekommen hat, von dieser nichtmenschlichen Intelligenz. Und jetzt zurückgehen zu diesem Geschichtenkreis, von dem ich erzählt habe. Jedes Mal, wenn ich mit Leuten dann an dem Punkt ende, wo sie zurückkehrt in ihr Dorf mit diesen ganzen neuen Ideen, die teilweise ja mit emergenter Transformation zu tun haben, wo es nicht einen Helden gibt, der alles löst, sondern wo durch kleine Veränderungen, durch echte Kontakte, Kleinigkeiten sich zu drehen und wenden anfangen und dadurch eine größere Lebendigkeit entsteht. Und man nimmt das dann in eine Gruppe mit, wo dann die Frage gestellt wird, okay, und was passiert jetzt in dieser Welt? Also wie fangen die Leute an, sich anders zu verhalten? Was ist da los? Passieren dann so lustige Dinge, wie eine Gruppe, die hat im gemeinsamen Erzählen immer wieder versucht, so eine Utopie aufzubauen. Also, dass die Leute dann auf einmal so waren, wow, ja, stimmt. Und jetzt halten wir zusammen und jetzt passieren diese ganzen kleinen Veränderungen. Und selbst der böse König von am Anfang, der sieht auf einmal, wie einsam er ist und er sieht, dass er Fehler gibt. An die eine Runde, wo ich denke, was halt dann das Erstaunliche war, ist, dass zwei, drei Leute in der Gruppe waren, die alle auch sich als Changemaker begreifen würden, die an positiven Zukunftsrealitäten arbeiten, tatsächlich in ihrem Berufsalltag. Und die haben die ganze Zeit quergeschossen. Die haben es nicht ausgehalten, dass eine positive Realität, wo Leute wirklich Einsichten haben und kooperativer miteinander arbeiten wollen, möglich ist. Und nachdem wir diesen Geschichtenkreis dann geschlossen haben, und das ist der letzte Schritt, wo ich immer versuche, was zuerst spielerisch und magisch sein darf, in was Reales zurückzuholen oder eine mythologische Sprache zurück in eine für uns und unseren rationalen Geist irgendwie besser fassbare Sprache zu bringen. Da war dann ein extrem interessantes Gespräch darüber, was ist so unaushaltbar daran, eine Utopie real zu machen. Das ist ja total widersinnig. Wir arbeiten daran und dann, nicht mal in der Geschichte ist es aushaltbar für uns, dass der König seine Meinung ändert. Also das war zum Beispiel so ein Moment, wo so eine spannende Diskussion darüber war, was ist es in uns? Gibt es irgendwelche Kräfte, die Harmonie gar nicht haben wollen oder die Harmonie auch als was Gefährliches ansehen? Also vielleicht ist es ja auch nicht gut, wenn alles nur kollaborativ und nett ist. Vielleicht brauchen wir Reibung und Spannung und Konflikt. Aber bis zu welchem Grad? So. Also das ist nur ein Beispiel dazu, wie auf einmal Themen auftauchen oder auch ein Wunsch nach Destruktivität, der in einem rein rationalen Gespräch niemals Thema geworden wäre, sondern da hätten wir über Strategien gesprochen, wie man kollektiver oder kollaborativer irgendwie arbeiten kann. Und da ist dort, wo ich dann drin sitze und mir denke, so, ach, das ist so cool, dass wir diese Form von Gespräch miteinander führen können, wo wir einerseits ganz, ganz sicher sind, dass wir an einer positiven Zukunftsrealität arbeiten wollen, aber wir müssen nicht die Augen verschließen vor anderen Kräften, die da auch noch wirken in uns.
Ja, und wie ich höre, auch einen Prozess zu finden, in dem sich sowas zeigen kann, ohne jetzt auseinanderzufallen oder in Konflikt zu gehen oder irgendwie gegeneinander zu gehen, sondern auch, also so höre ich dich jedenfalls, auch so einen bestimmten dialogischen Raum auch zu haben, wo das da sein darf und sich auch zeigen kann, ohne dass man jetzt irgendwie abgeurteilt wird, wo sich einfach auch das, was in uns Menschen auch da ist, auch an Impulsen, ne? Also auch wie du sagst, ja, vielleicht will ich gar keine Utopie oder vielleicht gefällt mir die Krise auch, weil es irgendwie, da habe ich, bin ich damit beschäftigt. Also irgendwie so, also was ich von dir höre, ist ja auch so, dass bei all diesen Prozessen eben auch Dinge mitschwingen, mitwirken, die uns auch nicht bewusst sind und die vielleicht in solchen Prozessen, auch in solchen künstlerischen Prozessen, wo nicht alles vorher kontrolliert ist, wie du sagst, ne, man hat schon seine Argumente fertig und die tauscht man eben aus, sondern man begibt sich in so einen offenen Raum, dann kommen vielleicht auch Dinge raus, die einen selber überraschen. So höre ich das, dass das auch, und auch im Sinne dieser Transformation, die wir angesprochen haben, dass auch sozusagen den ganzen Menschen mit hineinholt in diesen Prozess, auch zu schauen, was ist da eigentlich und wie bin ich vielleicht selber Teil des Problems oder wie werde ich Teil dessen, wie sich vielleicht mal etwas Neues öffnen kann und
Ja, total. Und auch so, genau was du sagst, also ich habe das Gefühl, wenn wir sagen, so Teil des Problems seins oder es ist natürlich viel angenehmer, wenn wir sagen können, egal ob wir jetzt, keine Ahnung, in aktivistischen Kreisen unterwegs sind, uns gegen die Klimakrise, nicht für die Klimakrise einsetzen, und wir sagen können, die anderen, die sind die Feindbilder und die anderen, die machen alles falsch, aber wir. Und dann wundern wir uns, warum es so einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die hungrig nach was anderem sind, die wir überhaupt nicht erreichen können. Und ich glaube, so gerade diese Frage, dass wo ist was in unserem kollektiven Feld hungrig und was will da genährt werden, ist eine viel spannendere Sprache oder Frage, wie zu sagen, ich will dich überzeugen oder ich habe recht oder das ist meine Meinung. Und ich glaube darauf. Das ist jetzt nicht so explizit, aber darauf will ich hinaus. So, wo ist was hungrig? Wo will was genährt werden? Und welche Geschichten und welche Erfahrungen und welche gemeinsamen Begegnungen brauchen wir, um erstmal drauf zu kommen, was hungrig ist? Weil ich glaube, oft sind wir dann eben schon wieder sofort bei, was soll ich jetzt machen? Und nicht in diesen Experimentierraum von, irgendwas ist da komplexer, wie ich es mir gedacht habe, oder irgendwas ist in mir selbst ungeklärter und ungelöster, wie ich es mir gedacht habe. Und dann zu schauen, was sich emergent daraus ergibt.
Ja, und was mir da noch kommt, wo du das so sagst, ist ja auch, wonach sind wir hungrig? Das hat ja eben auch viel mit dem Seelischen zu tun, ne? Und was ich auch spannend finde an dem, wie du es ansprichst, auch wie ich diesen Prozess erlebt habe in Alpach, das hat ja auch so eine mythische Dimension irgendwie, ne? Also in dem Sinne auch solche Beziehungen, auch solche Lebensformen wie die Bienen und was sie uns auch zeigen, das nicht nur als rein rationalen Fakt, so sind die halt und so hat sich das in der Evolution entwickelt, sondern da zeigt sich auch etwas vom Seelischen des Lebens irgendwie, ne? Und auch wo du das ansprichst mit diesem Hunger, ich habe auch den Eindruck, dass eben viele dieser auch Widerstände vielleicht gegen eine Transformation, auch gegen die auch ein wirksames Handeln in der Klimakrise oder ökologischen Krise verhindern oder die nicht tief genug gefragt werden, also warum Menschen dann trotzdem Autokraten wählen, obwohl es doch irgendwie rational eigentlich oft auch zu ihrem Nachteil ist, rein von den politischen Interessen, dass da eben eine Blindheit ist für einen seelischen Hunger in unserer Gesellschaft, ne? Dass Menschen eben nicht nur rationale Wesen sind und auch nicht nur fühlende und verkörperte, sondern eben auch seelische. Und was du zum Beispiel beschreibst mit den Bienen, das ist ein seelenvoller Raum, der sich da öffnet, ne? Wo man merkt, da komme ich in ganz andere Räume der Zugehörigkeit zum Leben, auch der Liebe zum Leben, als wenn ich das jetzt nur sage, ja, da gibt es jetzt diese Lebensform, da muss man ein bisschen aufpassen, dass die auch gut leben können, was ja schon auch sehr gut ist, aber ich merke dann oft, und jetzt, wo du darüber so sprichst, dann kommt mir das nochmal so auch sehr in den Sinn, dass deshalb vielleicht auch solche künstlerischen Räume so wichtig sind, weil sie dieses Seelische ansprechen und einladen und irgendwie eben in Bewegung bringen, ne? So wie du es auch schreibst. Bewegung heißt eben auch, dass da vielleicht auch Ungelöstes kommt oder ein Hunger, den ich vielleicht noch gar nicht richtig verstehen kann, ne? Wie in dem Rilke-Text auch, wo man einfach mal Raum braucht, dass der überhaupt da sein kann, ohne schon zu wissen, was es ist und was ich da jetzt machen muss. Also ja, dieser, dass es irgendwie auch Räume braucht, wo diese seelische Hunger, um es mal so zu sagen, irgendwie auch ein Stück weit mal Raum findet, da zu sein und vielleicht auch in was Nährendes zu gehen in dieser Tiefe.
Ja, total. Und ich glaube, wenn wir setzen uns gern, weil es uns auch eine Sicherheit gibt, auf irgendwie ein moralisches, ja, wie sagt man da, High Horse fällt mir gerade ein, also so eine moralische Überlegenheitsposition von, das ist gut und das ist schlecht so. Aber im Endeffekt sind wir alle hungrig nach irgendwelchen Dingen und herauszufinden, wie das genährt werden kann, finde ich einfach spannend. Und ich glaube halt, wenn es jetzt um die Bienen geht, da ist es auch eine Sache von dieser, damit ich einen Raum eröffnen kann, wo sowas möglich ist, muss ich in irgendeiner Art und Weise das selbst verkörpern können und muss ich eine ehrliche Beziehung haben können. Und die ist nicht immer nur nett und positiv. Also oft, wenn wir auch irgendwie so sagen, okay, wir nehmen jetzt die Natur her, um uns an irgendwas zu inspirieren, dann ist das oft so was sehr, ah, es ist so schön und da sind die Blumen und das ist alles. Also es ist auch wieder so dieses sehr utopische von dieser perfekten Landschaft und so. So erlebe ich Natur nicht, weil echte Beziehung nicht so ist. So meine Beziehung zu den Bienen ist eine jahrelang gewachsene, bevor ich jemals damit hinausgegangen wäre und sagen würde, lasst uns über dieses Medium oder über diese Wesen irgendwas über uns herausfinden. Das sind Momente dabei gewesen, wo ich fast einen Bandscheibenvorfall gehabt habe, weil ich mich überhoben habe mit den Bienenstöcken, weil die so schwer waren. Da waren Momente dabei, wo ich schlaflos im Bett gelegen bin und irgendwie überlegt habe, boah, aber wenn ich jetzt diesen Eingriff mache, wie reagieren die auf mich? Sie sind mir so wichtig und gleichzeitig piesacken sie mich die ganze Zeit so, weil sie mich stechen und ich allergisch bin. Und also ich habe geweint wegen ihnen, ich habe gelacht macht mit ihnen. Und ich glaube halt, gewisse Weisheiten oder Bewusstseinsformen, die bilden sich erst dadurch hinaus, wenn wir nicht nur versuchen, irgendwie was Schönes, Inspirierendes zu finden, sondern was Echtes. Und das ist vielleicht auch so eine Grundhaltung, die sich über diese Arbeit herausgebildet hat in allen künstlerischen Prozessen, die ich sonst mache. So, ich kann nicht zu allem was sagen und ich habe auch nicht zu allem die gleiche Beziehung. Und ich muss ganz lang, auch wie du gesagt hast, so echte Beziehung entsteht durch Zuhören. Ich muss ganz lang mit etwas in Kontakt sein, dass sich durchs Tun heraus eine Kommunikation entwickelt. Also die Bienen sagen mir ja nicht oder summen nicht, oh, und das sind die Weisheiten des Lebens und so, sondern wir tun was miteinander und dadurch kommen bei mir Einfälle raus, die ich dann durch mein höchstpersönliches Erfahren dann in eine Gruppe reintragen kann und sagen kann, schaut's, was machen wir jetzt miteinander? So. Vielleicht ein letztes Ding, weil mir das so wichtig ist, in dieser Arbeit mit irgendwie der Natur oder ökologischer Beziehung so. Wenn wir dann sagen, okay, lasst uns zur Natur schauen, was wir davon lernen können oder so, das ist oft auch sehr gefährlich. Also gerade die Bienen sind dort so ein super Beispiel, weil die Bienen von fast jeder politischen Schlagrichtung durch die Geschichte für sich vereinnahmt sind und für ihr spezifisches Wertekonstrukt und ihre Ideologie. Es hat im Mittelalter Mönche gegeben, die gesagt haben, Bienen sind die perfekte Metapher für die göttliche Harmonie. Und damals hat man noch nicht gewusst, dass die Bienenkönigin weiblich ist. Man hat gesagt, der Bienenkönig ist wie Gott, wie die heilige Dreifaltigkeit und wir, die Menschen, sind die braven irgendwie Arbeitsbienen. Die Kommunisten haben es verwendet, die Nazis haben es verwendet für eine Effizienz und eine Ordnung. Napoleon hat es verwendet und hat tatsächlich sich die Biene als royales Logo ausgesucht und das war auf seinem Krönungsumhang drauf. Also eben deshalb, wenn ich sage, lasst uns mit nichtmenschlichen Wesen arbeiten und versuchen, was Eigenes dadurch herauszufinden, sage ich nicht, lasst uns alle Bienen werden und die haben die Weisheit mit dem Honiglöffel gefressen, sondern ich sage, da ist eine Intelligenz und lasst uns schauen, was passiert, wenn wir zuhören. Also für mich sind Bienen wie Lehrmeister und ein guter Lehrmeister sagt dir nicht, ich weiß alles und mach das jetzt so, sondern ein guter Lehrmeister sagt, ich möchte dich irgendwie anleiten, dass du herausfindest, wie du die Dinge mit deinen Stärken gut machen kannst. Und ja, das war mir einfach nur wichtig zu sagen, nicht, dass es am Ende rüberkommt, wie die Bienen wissen alles und wir müssen jetzt alle Bienen werden.
Ja, das finde ich spannend, weil wir haben ja auch eine Ausgabe gemacht, die Wiederentdeckung des Lebens, wo wir das auch angeschaut haben, auch so in der neuen Biologie über die Intelligenz des Lebens. Und da gibt es ja unglaubliche Erkenntnisse, also über Pflanzen, Tiere
Ja.
aus unterschiedlichsten Formen bis hin zu Schleimpilzen und Bakterien und Lebensform, was, also dass sich da das Bild sehr stark verändert und wie ich das auch wahrnehme, die Veränderung ist eben von einer ganz starken Projektion unserer Vorstellung auf diese Wesen zu vielleicht so einem Prozess überhaupt erstmal hinzuschauen, hinzuhören und auch im Bewusstsein, dass wir ja sowieso nie ganz verstehen können, was das für eine Intelligenz ist. Aber dass da eine ist und dass es möglich ist, irgendwie in eine Beziehung zu treten, dass das auch wirklich die Sicht und die Erfahrung im Leben zu sein einfach verändert, weil dann viel größerer Raum von Intelligenz ist, mit der wir immer in Kontakt sind. Und das ist ja nicht nur, dass man sagt, sozusagen, ja, da können wir jetzt von denen lernen, jetzt können wir gucken, was machen die Pflanzen besser oder irgendwie so, sondern ich finde das ganz schön auch angesprochen. Auch zu sehen, da ist etwas, das ist auch unverfügbar, das ist uns auch nicht zugänglich, wie die wirklich sind. Aber gleichzeitig ist da auch eine Möglichkeit, in eine Beziehung zu gehen und dadurch ja vielleicht auch diesem einer gewissen Intelligenz, die dem Leben innewohnt, der auch mehr dafür empfänglicher zu
Ja.
werden. Ne? Und das braucht aber auch ja, so eine ganz starke Zurücknahme so der eigenen Projektion, wie du es ganz schön beschreibst mit den Bienen.
Ja, genau, und das ist halt beides. Also es ist weder ein, wir brauchen nicht hinschauen, weil das sind ja irgendwie stumpfsinnige kleine Insekten so. Und es ist auch nicht ein, lasst uns alles übernehmen, weil das würde ja beinhalten, dass wir alles für bare Münze nehmen und wir leben in einem soziokulturellen Kontext, der uns gewisse Sichten ermöglicht und andere halt verwehrt. Und da halt drauf zu schauen, okay, oder zumindest halt sich dessen bewusst zu sein, wie viel man reininterpretiert. Und ich glaube, es ist absolut kein Zufall, dass Wesen wie jetzt Bienen oder ich meine, Pilze sind ja auch gerade total gehypt, die sehr, ja, also in Form von Bienen halt diese Superorganismen, die mit komplexen Zwischenverbindungen und emergenten Verhalten, also das sind ja auch alles Buzzwords, die momentan in unserer Kultur gerade irgendwie spannend sind. So nicht lineares Denken und Intelligenzen, die sich aus vielen Einzelintelligenzen zusammensetzen und so. Ja, also ich glaube, da müssen wir einfach vorsichtig sein und unsere eigene Linse halt sozusagen mitdenken, weil nur dann können wir sie zumindest ein bisschen ablegen, wenn wir bewusst sind, dass wir eine Brille aufhaben. So.
Ja, und gleichzeitig ist es ja interessant, dass es auch, wie auch im menschlichen Bewusstsein, dann solche Impulse gibt, eben, ne, zu den Pilzen. Jetzt gibt es ja eine große Pilzkonferenz, habe ich gesehen, in Wien. Und eben, also bestimmte Lebensformen, wo man merkt, die haben irgendwas, da ist eine Intelligenz, die uns was sagen kann, ne? Und das ist ja eigentlich auch Teil vielleicht von diesem, wenn man es jetzt aufs größere Gesellschaftliche auch ausweitet, auch Teil davon, dass wir, um auf diese Herausforderungen, in denen wir sind, wirkliche Antworten zu finden, ja, den Raum dessen, was an diesem Dialog beteiligt ist, eben viel weiter öffnen, ne? Also hin zu den ja, eben nichtmenschlichen Lebensformen, was sich da an Intelligenz zeigt. Also das habe ich so wahrgenommen, auch in dieser Ausgabe zur Wiederentdeckung des Lebens, dass wenn unser Verständnis des Lebens sich so erweitert, um zu sehen, wie Pilze, wie bestimmte Pflanzen sich verhalten, wie die überhaupt miteinander interagieren, dass wir was vom Leben selber verstehen und merken, ah, Moment mal. Und wenn wir dann sehen, wir sind auch Leben, dann heißt es ja nicht, das irgendwie nachmachen, sondern zu sehen, ja, wir sind auch Leben und es gibt eine gewisse Intelligenz, die dem Leben selber innewohnt, die eben ganz platt gesagt das Leben in Verbundenheit und in gegenseitiger Wertschätzung und Austausch besser sich entfalten kann als in gegenseitiger Zerstörung. Ne? Und aber das jetzt auch nicht irgendwie so nur als Harmonie gedacht, das ist ja, gibt ja auch Konkurrenz und alles Mögliche, aber doch solche inneren Qualitäten oder ja, eine gewisse Intelligenz des Lebens zu verstehen und wahrzunehmen, schafft uns auch wieder vielleicht keine neue Utopie, aber verändert uns so, dass wir vielleicht einen anderen Blick haben, um dann auch unser Handeln zu verändern.
Ja,
Ja.
ganz sicher.
Vielen Dank, Angelika, für das spannende Gespräch.
Danke dir, Mike.
Danke dir und vielen Dank Ihnen und euch für das Zuschauen und Zuhören. Danke, Angelika. Ciao.
Ciao, mach's gut.